An den letzten beiden Sonntagen uns Gedanken unter dieser Überschrift hier gemacht, bewegt von dem, was ihn bewegt. Das heißt, wir haben uns auf Spurensuche begeben, was ist eigentlich das, was Gottes Herz in besondere Bewegung versetzt hat. Und da sind wir auf zwei Dinge gekommen, die im Zentrum stehen, dass Gottes Liebe ihn in Bewegung setzt, seine Liebe zu uns, zu seinen Geschöpfen, aber dass auch die absehbare Katastrophe, auf die sich diese Geschöpfe zubewegen, auf die wir uns als Menschheit zubewegen, dass die ihn in Bewegung versetzt hat. Und ich dachte, wenn wir heute miteinander das Abendmahl feiern, dann sind wir am Kern dieses Gedanken, dann sind wir am Kern dessen, was Gott bewegt, was ihn in Bewegung versetzt. Und das, was ihn in Bewegung versetzt, das sollte wiederum das sein, was auch unser Herz berührt und uns in Bewegung versetzt. Und ich habe diese Woche im 2. Korinther 3 diesen Abschnitt gelesen und bin dann nochmal über diesen Vers gestolpert, den Vers 17, den wollte ich uns nochmal mit auf den Weg geben. Da steht in 2. Korinther 3, Vers 17, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Also wir können, wenn wir hingucken, unsere Augen aufmachen, unsere Herzensaugen aufmachen, können wir Gottes Herrlichkeit erkennen, etwas von dieser Herrlichkeit zumindest. Und darüber heißt es dann weiter, wir sehen diese Herrlichkeit wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Und dieses Wort fasst eigentlich nochmal gut zusammen, was wir die letzten beiden Sonntage miteinander angeschaut haben. Wir wollen Gott anschauen, was bewegt ihn? Was ist das, was ihn ausmacht, was seine Motivation prägt, was sein Handeln ausmacht? Weil in diesem Anschauen passiert was ganz Erstaunliches. Das färbt ab. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf uns. Wenn wir etwas von Gott erkennen, dann verändert das unser Herz. Und das ist eine großartige Verheißung, finde ich. Und wir hatten ja angeknüpft eigentlich an den Predigten, die wir zu Pfingsten hatten und auch nach Pfingsten hatten. Und hier heißt es in dieser Stelle, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Das heißt, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dann geht es nicht darum, dass wir Appelle ins Land rufen, dass wir einander gegenseitig in die Rippen stoßen und sagen, komm, jetzt reiß dich zusammen, jetzt mach einmal, sondern es geht darum, dass wir ansatzweise etwas erkennen von dem, was Gott tut, dass wir es uns anschauen und dass der Geist Gottes dann das Erstaunliche macht, das kann ich euch nicht erklären, das kann man bloß als Erfahrung erleben, dass der Geist Gottes nämlich anfängt, das in uns hineinfallen zu lassen, so dass es unser Herz prägt und dass es uns verändert. Meistenteils, behaupte ich mal, ist das eine Veränderung, von der wir selber gar nichts mitbekommen, die wir gar nicht selber spüren, sondern wo vielleicht Menschen im Umfeld sagen, was ist mit dir los? Was hat sich bei dir getan in den letzten Wochen, Monaten, Jahren? Was macht eigentlich den Unterschied, dass du mit Dingen so ganz anders umgehen kannst, als wir das kennen? Es ist Gottes Werk. Es ist seine Initiative. Es ist sein guter, heiliger Geist. Es sind die Früchte des Geistes. Der hat uns seinen Geist gegeben, damit das passiert. Nicht damit wir tolle Erlebnisse haben, die können wir haben und die sollen wir haben, aber damit das passiert, das ist das tollste Erlebnis, was man überhaupt als Mensch haben kann, dass wir nämlich Jesus ein Stückchen ähnlicher werden. Was bewegt Gott in seinem Herzen? Das sollte auch uns bewegen. Wir haben schon mal drauf geschaut und ich denke, das passt heute zum Abendmahl in besonderer Weise, was der bekannteste Vers der Bibel aussagt, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ich musste im Vorfeld dieses Abendmahlsgottesdienstes darüber nachdenken, in was für einen Zwiespalt die ganze Situation der Menschheit Gott gebracht hat. Im Grunde genommen spricht aus diesem Bibelwort eine unglaubliche Zerrissenheit in dem Herzen Gottes. Zerrissenheit insofern, als dass er seinen einzigen Sohn für uns hergegeben hat. Es ist ganz interessant, dieses Wort, dass er seinen Sohn hingegeben hat, ist das gleiche Wort, das der Paulus später im Korintherbrief benutzt, wenn er über das Gericht an den Menschen spricht. Dort heißt es, dass Gott die Menschen hingegeben hat, in ihren eigenen Gedanken, in ihren Lüsten zu wandeln, als ein Gericht Gottes. Er hat sie hingegeben. Das heißt, Gott hält, indem er seinen einzigen Sohn, den einzigen, den er hat, auf diese Erde sendet, hält er Gericht an seinem einzigen Sohn. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen zu einem Spaziergang. Es war kein Ausflug der einen Person des dreieinen Gottes, sondern es war eine Sendung hinein ins Gericht. Wir kennen das vielleicht manchmal, wenn wir nahe Angehörige haben. Ich hatte schon das ein oder andere Mal solche Situationen zu durchstehen, wo man jemanden zu einer schwierigen Operation abgibt. Ich habe schon ein paar Mal vor so einem OP gestanden und mich da vor allen Dingen von meiner Christin verabschiedet, nicht wissend, ob sie da wohl heil rauskommt oder nicht. Und das sind Momente, die braucht man eigentlich nicht so unbedingt. Und es ist wahrscheinlich bloß minimal ein Nachempfinden dessen, was in Gottes Herz los gewesen ist, als er seinen Sohn gesandt hat. Als er seinen Sohn gesandt hat für dich und für mich. Er hat ihn sich vom Herzen gerissen. Und es muss Gott unglaublich geschmerzt haben. Wir denken häufiger darüber nach, was das für Jesus bedeutete, dass er die Herrlichkeit verließ und dass er aus der Herrlichkeit beim Vater auf die Erde kam. Und das war auch unglaublich schwer. Aber was hat das auch für den Vater bedeutet? Alle, die Kinder haben, die können das vielleicht ansatzweise ermessen. Sein einziges Kind zu nehmen und es aktiv loszuschicken in eine Situation, von der man im Vorfeld weiß, sie ist tödlich. Sie ist mit Leiden, sie ist mit Schmerzen, sie ist mit einer unglaublichen Last verbunden, die Jesus auf sich genommen hat. All das wusste der Vater in dem Moment, das stand ihm vor Augen. Er sieht seinen Sohn an, frisch, fröhlich, gesund. Und er weiß, jetzt sende ich ihn los. Und dann wird die Schuld von Ulrich Abels und die Schuld von Millionen und Abermillionen von Menschen wird über ihn herfallen, über diesen noch gesunden Jesus und wird ihn bedrängen bis zum Äußersten, sodass er Blutstropfen schwitzt von der Bedrängnis, die ihn erfasst, dass die Finsternis ihn einhüllt und ihn fertig macht. Das war im Herzen des Vaters. Warum wird ein Vater fähig, solch einen Schritt zu tun? Weil er das andere auch gesehen hat. Denn die, die sonst ewig verloren sind, werden ewiges Leben bekommen. Er hat nicht nur vor Augen gehabt, was Jesus alles auf sich lädt. Er hat nicht nur vor Augen gehabt, was sein Sohn durchmachen muss, sondern er hat vor Augen gehabt, was das für dich und für mich bedeutet. Und parallel zu der Not, die er auf seinem eigenen Sohn Jesus gesehen hat, hat er dein Gesicht gesehen und hat er mein Gesicht gesehen und hat er gesehen, dass wir auf ewige Verlorenheit zusteuern und dass er mit dieser Sendung einen Strich durch die Rechnung des Teufels macht, dass er diese Katastrophe abwendet und dass all das, was dich und was mich hätte treffen sollen, umgeleitet wird auf seinen Sohn Jesus. Er hat ihn in dem Moment verloren für eine gewisse Zeit. Aber er wusste, er wird aber und aber Millionen Kinder gewinnen. Aber und aber Millionen Menschen, die zu Kindern Gottes werden, die ihm die Ehre geben, die ihn anerkennen als der, der er ist. Und deshalb ist das eine Situation der inneren Zerrissenheit im Herzen Gottes. Der Vorfreude im Blick auf dich und mich. Aber auch der tiefen Not über dem, was er seinem eigenen Sohn zumutet. Und er wusste, dass Jesus von sich aus Ja dazu gesagt hat, sonst hätte er es mit Sicherheit nicht getan. Jesus hat gesagt, ja, Vater, ich will diesen Weg gehen. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es hin, ich will es, ich sage ja zu diesem Weg. Und deshalb hat er alle Ehre verdient, die wir ihm nur geben können. Deshalb hat er unseren Lobpreis verdient. Deshalb hat er es verdient, dass er im Zentrum des Gottesdienstes steht, dass wir ein Abendmahl feiern, einen Blick auf ihn. Und das Schöne ist, und jetzt kommen wir wieder zu dem Eingangsvers, indem wir uns das anschauen, indem wir uns das bewusst machen, indem wir miteinander das Mahl feiern und wissen, dass es um den Schmerz geht, den man sich aufladen lässt, aber auch um eine wunderbare Frucht, die daraus erwächst. Indem wir das tun, indem wir bewusst Abendmahl feiern, tut der Heilige Geist sein Werk und wir werden umgestaltet. Wir werden verändert. Etwas Neues kommt in unsere Herzen hinein. Und ich glaube, wir dürfen in dieses Mahl hineingehen und Jesus die Ehre geben und ihn gleichzeitig bitten, sei du doch derjenige, der in mein Herz eine Bereitschaft hineinlegt, um der Frucht willen, um dessen willen, was du ermöglicht hast, auch die eigene Komfortzone zu verlassen, so wie du das getan hast, Jesus. Wir brauchen nicht den gleichen Weg zu gehen, preis den Herrn, aber wir dürfen an seiner Hand einen Weg gehen, der uns auch manches abverlangen wird, der uns manches kosten wird. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich um des wunderbaren Preises willen. Und in diesem Korintherbrief habe ich heute Morgen gerade noch weitergelesen. Da geht es dann hinterher darum, dass der Paulus sagt, auflistet, was ihnen alles widerfahren ist, wie er am Leben fast verzweifelt ist, wie sie schon abgeschlossen hat mit dem eigenen Leben, Verfolgung, Prügel, Schiffbruch, was der nicht alles erdulden musste. Aber, sagt er, um der vor uns liegenden Herrlichkeit willen, achte ich das alles für gering. Ist das alles, sind das Peanuts? Keiner von uns nennt das Peanuts, wenn er drin steckt. Für uns sind es Berge. Aber wir dürfen wissen, im Vergleich zu dem, was auf uns wartet, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er bereitet hat und die er mit seinem Blut am Kreuz erkauft hat, sind es Peanuts, weil Gottes Herrlichkeit größer ist. Und ich möchte uns einladen, dass wir in diesem Bewusstsein jetzt das Mahl miteinander feiern, dass wir ihn wirklich anschauen als den, der sich hat durchbohren lassen, aber auch als den, der die Tür aufgestoßen hat für Frucht, Tür aufgestoßen hat für Kindschaft Gottes, die Tür aufgestoßen hat für Veränderung in unserem Herzen, dass wir ihn anschauen und uns durch ihn verändern lassen. Ich möchte mit euch noch Jesaja 53 lesen, nach einer euch vielleicht nicht ganz so vertrauten Übersetzung, der neuen evangelistischen Übersetzung. Ist ein schöner Text, vielleicht ein bisschen leichter so zu verstehen. Und ich bitte aber, dass während wir das lesen, jetzt fünf Leute, am besten jetzt sofort, fünf Leute nach vorne kommen, die das Mahl mit austeilen, denn ich möchte dann nahtlos übergehen, dass wir wirklich dieses Mahl miteinander feiern. Fünf Leute, wer kommt nach vorne? Ich bitte euch, steht alle auf, dass wir das im Stehen lesen und dann können die Leute auch leichter raustreten. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam diesen Text zu lesen. Ich hoffe, ihr könnt ihn lesen, auch wenn er ein bisschen klein ist. Aber er hilft uns, unser inneres Auge auszurichten auf Jesus, ihn so zu sehen, wie er ist, in der Erwartung zu lesen, dass sein Geist uns umgestaltet in dasselbe Bild. Jesaja 53, 2-7. Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir stehen staunend vor dem Wunder, das du vollbracht hast, vor diesem unsäglichen Tausch, den du vollzogen hast, indem du dein Leben gegeben hast und unseren Tod dadurch von uns genommen hast. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für deine Bereitschaft, diesen Weg zu gehen. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du deinen Sohn dir vom Herzen gerissen hast, weil du unsere Rettung wolltest. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns das lebendig vor Augen malst und dass du uns dadurch auch umgestaltest in das Bild des lieben Sohnes. Herr, wir feiern das, was du für uns getan hast. Und wir wollen in einer demütigen Haltung zu dir kommen und dir die Ehre geben. Wir sagen dir, Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gnade und Vergebung. Wir brauchen die Kraft der Heilung, die in deinem Wort und die in deiner Erlösungstat steckt. Und wir laden dich ein, komm du jetzt in unsere Mitte, berühre du uns, geh du selbst durch die Reihen und beschenke uns mit deiner Gegenwart. Und während unser Herr Jesus Christus mit seinen Jüngern das Abendmahl feierte, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib. Nehmt und esst alle davon. Ihr dürft auch gerne wieder Platz nehmen, wenn ihr das wollt. Geht einer zur Band als erstes und du gehst bitte mit hinten in die Räume. Auch in die Räume hinten. Ja? Kelch. Er dankte wiederum dafür und gab ihn seinen Jüngern mit den Worten, dies ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, das vergossen ist zur Vergebung der Sünden vieler. Nehmt und trinkt alle daraus.